Liebe Geschwister, seit 2 Jahren stelle ich mir die Frage, werden wir aus einem relativen Wohlstand heraus entrückt werden, wenn der Herr wiederkommt? Oder werden wir vielleicht in Deutschland und Europa noch durch viel schwerere Zeiten gehen, bevor der Herr wiederkommt, als wir es in den letzten 2 Jahren erlebt haben? Also ich habe mir diese Frage auch schon früher immer wieder mal gestellt, aber in den letzten 2 Jahren ist sie besonders dringlich geworden, weil wir sehen, wie sich die Dinge verändern auf eine Art und Weise, die uns fragen lässt, was kommt da noch, bevor der Herr wiederkommt? Nun, ich bin absolut überzeugt von der sogenannten Vorentrückung, dass wir vor der Drangsalszeit, vor der 70. Jahrwoche Daniels entrückt werden. Das ist nicht mein Thema heute Morgen, aber ich bin sehr davon überzeugt und darum glaube ich nicht, dass wir in diese Zeiten der Siegelgerichte und dann der Posaunen- und Schalengerichte hineinkommen werden. Aber es hat ja seit Pfingsten in allen Gegenden der Welt immer wieder mal gute und schlechte Zeiten gegeben. Und wenn man nach Nordkorea schaut oder Afghanistan oder in andere Gegenden der Welt, dann muss man sagen, die Geschwister gehen durch sehr, sehr schwere Zeiten. Ich weiß auch nicht, ob wir unsere schönen Gemeinderäume behalten werden, bis der Herr wiederkommt. Oder die vielleicht beschlagnahmt werden oder uns weggenommen werden. Oder vielleicht Bedingungen gestellt werden, wo wir sagen müssen, da können wir nicht mehr Ja sagen zu. Jetzt waren wir 2 Jahre in diesem Zwiespalt mit Masken und Tests und Kontrollen und Auflagen und man darf sich nicht mehr die Hand geben und so weiter. Vielleicht kommt ja auch demnächst eine Anordnung der Regierung, dass wer zu einer religiösen Veranstaltung zusammenkommt, ein Manifest unterschreiben muss, dass man also auch im Sinne der Gender-Ideologie alle Menschen aufnehmen muss. Ganz egal, ob sie Männer in Frauenkleider oder Frauen in Männerkleidern etc. sind. Und dann müssen wir vielleicht auch sagen, das können wir eigentlich nicht unterschreiben. Aber dann werden andere vielleicht sagen, man muss ja nur eine Unterschrift geben und wir müssen uns ja nicht dran halten. Dann fangen die Diskussionen vielleicht auf einer anderen Ebene an, als wir sie jetzt hatten. Nun, ich habe mir diese Frage gestellt und habe mir gesagt, was bleibt eigentlich als fester Bestandteil, als fester Wesenszug der Gemeinde Jesu, wenn auch die äußeren Umstände vielleicht nicht mehr so einfach und so angenehm sind, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten, man kann sagen 75 Jahre lang seit dem Zweiten Weltkrieg genossen haben. Was ist das, woran wir festhalten? Oder was ist das, was ein Zusammenkommen als Gemeinde des Herrn Jesus zu seinem Namen ausmacht? Ich möchte das unter einen Vers stellen, aus Zephania 3, Vers 12, da heißt es in Zephania 3, Vers 12, das ist natürlich in Bezug auf den Überrest Israels, dann eben in der Drangsalszeit, aber ich möchte das in einer besonderen Weise auch auf die Gemeinde anwenden. Da sagt der Herr, ich werde in deiner Mitte ein elendes und armes Volk übrig lassen und sie werden auf den Namen des Herrn vertrauen. Andere übersetzen, bei dem Namen des Herrn Zuflucht suchen. Ich werde übrig lassen. Ein elendes und armes Volk. Aber das ist ein Zuspruch Gottes an sein Volk, den wir ganz sicher auch für die Gemeinde Jesu in Anspruch nehmen dürfen. Dass der Herr immer übrig lassen wird. Ganz egal, wie die Umstände sind, er wird sich auf dieser Erde immer ein Volk übrig lassen. Zephania 3, Vers 12. Er wird sich ein Volk übrig lassen. Und das sehen wir ja dann auch in der Entwicklung der Gemeinde im Neuen Testament, in den Evangelien, der Apostelgeschichte und in der ganzen Kirchengeschichte. Es hat schwere Zeiten gegeben, es hat Verfolgung gegeben, aber Gott hat sich immer ein Volk übrig gelassen. Und es ist sogar weltweit immer größer geworden. Aber es kann sein, dass er örtlich die Dinge so sich entwickeln lässt, dass wir wirklich nur noch uns vielleicht in die Häuser zurückziehen müssen, wieder in die Privathäuser. Und dann kommen wir uns vor als ein elendes und armes kleines Grüppchen. Aber nichtsdestotrotz ist es das, was der Herr übrig lassen will. Und ich möchte diese Gedanken ein wenig illustrieren an dem Dorf Bethanien im Neuen Testament. Das habt ihr sicher alle schon gehört. Ich weiß nicht, ob jeder die Bedeutung von dem Namen Bethanien kennt. Bethanien heißt Beth, Haus des Elenden oder des Armen. Das Haus des Elenden, das Haus des Armen oder auch das Haus des Betrübten, des Bedrückten, Haus der Not, Haus des Jammers, Haus der Trübsal. Bethanien, kein schönes Wort für ein Dorf, nicht wahr? Das Haus des Jammers. In der NEU hat Karl-Heinz von Heiden eine interessante Anmerkung gemacht bei dem Ort Bethanien, bei diesem Namen. Er sagt, Bethanien war einer der drei Orte, in denen nach der Tempelrolle von Qumran Aussätzige wohnen sollten. Ich habe das nicht nachgeprüft, weil da ist keine Quellenangabe in der NEU. Aber wenn das stimmt, dass es besondere Orte, scheinbar drei Orte nach den Qumran-Quellen, drei Orte gab, wo Aussätzige wohnen mussten oder durften, und Bethanien einer von diesen Orten war, dann verstehen wir vielleicht besser, warum daneben der Familie, über die ich gleich sprechen werde, oder den drei Geschwistern, über die ich gleich sprechen werde, da auch noch ein anderer erwähnt wird in Bethanien, nämlich Simon der Aussätzige, wo der Herr ja gesalbt wird, in dessen Haus, in Markus 14 und Matthäus 26, wird das Haus, in dem der Herr in seinen letzten Tagen vor der Kreuzigung gesalbt wurde, das Haus Simons des Aussätzigen genannt. Wir werden das noch lesen. Aber halten wir uns das einmal vor Augen. Bethanien war ein verachtetes Dorf, um das viele Menschen sicher einen großen Bogen machten. Da wollte keiner hin, weil da Aussätzige wohnten. Da wollte auch keiner wohnen müssen, weil niemand aussätzig sein wollte. Aber der Herr Jesus hatte eine ganz besondere Beziehung zu diesem Ort. Und wir wollen diesen Ort Bethanien, das Haus des Elenden, auf die Gemeinde anwenden. Im übertragenen Sinn natürlich, denn es gab ja die Gemeinde im Neuen Testament so gesehen noch nicht. Sie beginnt erst an Pfingsten, aber sie ist im Ansatz, im Keim natürlich schon vorhanden durch den Herrn Jesus und die Menschen, die ihn liebten und die mit ihm zusammen waren. Bethanien liegt nach Johannes 11, Vers 18, 15 Stadien weit von Jerusalem entfernt. Johannes 11, Vers 18. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Ein Stadion, das sind 185 Meter, also 15 mal 185, 2,8 Kilometer gerundet. Knapp 3 Kilometer wandert man von Jerusalem in Richtung Osten über den Ölberg und dann geht es bergab zu dem Dorf Bethanien, das also, man kann sagen, am östlichen Fuß des Ölbergs liegt. Der Herr Jesus kommt ja 6 Tage vor seiner Kreuzigung eben über Bethanien, über den Ölberg nach Jerusalem. Sein Einzug in Jerusalem findet 6 Tage vor dem Passa statt. So heißt es in Johannes 12, Vers 1. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien. Und dann wird die Salbung beschrieben. Und dann heißt es in Vers 12, Johannes 12, Vers 12, am folgenden Tag, als eine große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen Hosanna. Also er kommt zuerst nach Bethanien, wird dort gesalbt, 6 Tage vor dem Passa. Es ist die Frage, ist es das Passa, das die Jünger mit dem Herrn am Donnerstagabend feierten, oder ist es das Passa, das dann die Gläubigen in Jerusalem am Freitagabend feierten? Dann ist es der Samstag oder der Freitag davor gewesen, als er in Bethanien war und ist dann also am sogenannten Palmsonntag in Jerusalem eingezogen. Aber vorher war er in Bethanien. Und das lesen wir auch in Markus 11. Markus 11 noch einmal, Vers 1. Als sie sich Jerusalem, Bethphage und Bethanien nähern, gegen den Ölberg hin, sendet er zwei seiner Jünger. Das ist also die Vorbereitung für den Einzug in Jerusalem, wo eben dann Hosanna gerufen wird. Er kommt von Bethanien und dann heißt es in Vers 11, Markus 11, Vers 11, nachdem er also eingezogen war, heißt es, er zog in Jerusalem ein, in den Tempel, und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Und dann Vers 12, Markus 11, Vers 12, und am folgenden Tag, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und dann kommt die Szene mit dem Feigenbaum. Also er kommt von Bethanien, wo er sich aufgehalten hatte, geht nach Jerusalem, Einzug in Jerusalem, er schaut sich alles an, was da passiert, und dann geht er wieder zurück nach Bethanien, übernachtet dort und kommt wieder nach Jerusalem. Und es sieht so aus, dass er diese letzten Tage dann eben vor dem Passa, das er mit den Jüngern feiert und dann vor seiner Kreuzigung, dass er da zwischen Jerusalem und Bethanien, wir würden sagen, gependelt hat. Matthäus 21, Vers 17 gibt uns auch einen Hinweis darauf, dass er nämlich, nachdem er dann die Szene mit dem Feigenbaum und dann die Tempelreinigung vollzogen hat, das war dann der Tag nach seinem Einzug in Jerusalem, da heißt es in Matthäus 21, Vers 17, das ist dann also nach der Tempelreinigung, ja, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht, Matthäus 21, Vers 13, da sagt er, heißt es in Vers 17, und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Also hin und her zwischen Jerusalem und Bethanien. In Jerusalem Feindschaft, in Bethanien Gemeinschaft. Wir wollen vier Punkte anschauen, die dieses Dorf und das Haus oder die Häuser, in die der Herr dort einkehrte, charakterisierten. Vier Punkte. Und wir wollen sie verbinden mit Gedanken an unser Zusammenkommen zum Namen des Herrn, an unser Gemeindeleben, wie wir es vom Neuen Testament kennen. Es geht mir jetzt also nicht so sehr um Fragen der Struktur, der Organisation einer Ortsgemeinde, Diakone, Älteste, Dienste, sondern wir wollen uns mehr den Charakter, den Herzensinhalt der Beziehung zwischen uns und dem Herrn anschauen, in Verbindung mit dem Gemeindeleben. Erster Punkt, wir finden in Bethanien drei Geschwister. Johannes 11, noch einmal, Johannes 11, Vers 1. Drei Geschwister, ihr kennt sie bestimmt alle, Martha, Maria und Lazarus. Johannes 11, Vers 1. Es war aber ein gewisser krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Und in Vers 5 heißt es, Johannes 11, Vers 5, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Dass Lazarus der Bruder war, geht auch aus diesem Text hervor. Bei Maria und ihrer Schwester Martha. Er nennt ihn Martha und Maria gegenüber den Bruder.
Ende von Vers 2.
Bruder Lazarus. Bruder Lazarus, ja genau, danke. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren trocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Ich habe immer so mir gesagt, das war eine Wohngemeinschaft von drei Geschwistern. Aber ich kann es nicht festmachen am Ort, dass diese drei Geschwister, die eindeutig biologische Geschwister waren, dass sie alle in einem Haus gemeinsam wohnten. Das kann man nicht mit Sicherheit beweisen, aber dass sie alle in Betanien wohnten, das ist klar. Also wenn ihr eine Stelle findet, die das eindeutig sagt, dass sie alle drei im gleichen Haus wohnten, dann zeigt mir die. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass sie alle von Betanien waren. Und wie da die Häuser und die Wohnverhältnisse verteilt waren, wissen wir nicht genau. Aber Fakt ist, diese drei Geschwister wohnen in dem Dorf der Aussätzigen. Und der Herr Jesus liebt den Lazarus und die Martha und die Maria. Nun ist eine biologische Verwandtschaft etwas sehr Wertvolles. Das hat Gott in seiner Freundlichkeit und Barmherzigkeit und auch in seiner Weisheit ja so eingerichtet, dass wir, wenn alles normal läuft, als Kinder einer biologischen Gemeinschaft eben mit unseren Eltern und Geschwistern aufwachsen und auch von unserer Identität und Abstammung da eingebettet sind. Und das ist etwas, was uns gewissermaßen ein ganzes Leben lang auch tragen soll. So hat Gott das gewollt. Und verwandtschaftliche Beziehungen, elterliche Beziehungen, geschwisterliche Beziehungen sind etwas Gutes, etwas von Gott Gegebenes. Kurze Klammerbemerkung. Ich habe mich in den letzten 2 Jahren, besonders wenn es auf Weihnachten zuging, da ist es bei uns auch so, dass unsere 7 Kinder, jetzt zum Teil eben auch mit Ehepartnern und Enkelkindern, uns besuchen wollen. Und beide Male, Weihnachten 2020 und 2021, hieß es ja, zunächst für alle, dann nur für die Ungeimpften, höchstens eine Person aus einem anderen Hausstand, zweite Person ist dann schon nicht mehr erlaubt. Dann haben wir uns gefragt, das heißt jetzt, dass wir als Familie nicht mehr zusammen sein dürfen. Also der Staat greift ein und sagt, die Familien, die jetzt mehr als ein Kind haben, die dürfen nicht zusammen sein. Und ich glaube, wir sollen auch als Gläubige darauf bestehen, dass Familien ein Bereich sind, der von Gott gegeben ist und wo der Staat nicht einfach so reinreden darf. Die Hoheit über die Kinderbetten oder die Lufthoheit über die Kinderbetten ist ein anderes Thema, aber das ist auch so ein Eingriff des Staates in die Erziehung der Kinder. Was die Kinder schon als Babys, als Kleinkinder in den Krippen und in den Kindergärten vermittelt bekommen sollen und in der Schule dann noch viel mehr. Der Staat will Zugriff auf die Familien und will sagen, wann sich Familien treffen dürfen und was die Eltern den Kindern sagen dürfen. Das ist ein sehr gefährliches Thema. Und ich glaube, dass wir im Licht der Bibel sagen dürfen, die Familie ist ein Bereich, den Gott zusammengestellt hat und wo der Staat nicht einfach sagen darf, jetzt trenne ich den mal und misch mich da ein. Der Herr Jesus liebt diese drei Geschwister. Aber natürlich geht unser Gedanke über eine biologische Gemeinschaft hinaus. Denn die geistliche Verbindung, die wir durch den Herrn Jesus mit Gott als Kinder Gottes dann haben, die ist natürlich ewig, während die biologische Gemeinschaft hier auf der Erde zeitlich begrenzt ist. Und wir dürfen ganz sicher im Blick der Gesamtlehre der Schrift hier auch in Lazarus, Martha und Maria eine Art Keimzelle der Gemeinde sehen, der Gotteskindschaft, der göttlichen Familie, zumal die drei alle gläubig waren. Es deutlich gesagt wird, dass der Herr Jesus sie liebte. Göttliche Familienbanden, und die sind tiefer, zumindest was die Ewigkeit angeht. Es heißt ja nicht, dass wir unsere biologischen Familienbeziehungen aufgeben, wenn wir gläubig werden, aber wir finden doch eine neue Familie, die zum Teil mehr tragen muss als die biologische, wenn nämlich die biologischen Verwandten Abstand nehmen von jemandem, der zum Glauben kommt, weil sie das nicht tolerieren. Und dann muss die geistliche Familie ganz besonders tragen, auch in materiellen Bereichen. Und das ist eine Gnade Gottes, die er für seine Gemeinde geschenkt hat, dass wir uns wirklich Brüder und Schwestern nennen sollen und dass wir zueinander stehen sollen und füreinander Sorge tragen sollen, wie wenn wir biologische Geschwister wären, wenn das nötig ist. Das ist der erste Punkt, den wir in Verbindung mit Bethanien lernen. Aus der biologischen Familie wird eine geistliche Gemeinschaft, wo der Herr Jesus der Lebensspender ist, durch den wir Kinder Gottes geworden sind. Und dann wird dieser Ort Bethanien auch ein Ort der Gastfreundschaft um den Herrn Jesus herum. Der Gemeinschaft und der Gastfreundschaft, das sieht man ja insbesondere zum ersten Mal in der Chronologie in Lukas 10, wo am Ende von Lukas 10 gesagt wird, Vers 38, als sie aber weiterzogen, Lukas 10, Vers 38, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine gewisse Frau aber mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, denn Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ich möchte nicht weiter auf die besonderen Einzelheiten dieses Abschnittes eingehen, aber was wir klar sehen, Gastfreundschaft in Bethanien. Der Herr Jesus, ich weiß nicht genau wann, kommt vorbei. Es heißt, sie zogen umher, wahrscheinlich mit allen Jüngern, vielleicht auch noch mit den Frauen. In Lukas 8, Vers 2 wird von Frauen berichtet, die auch mit ihnen zogen, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Vielleicht waren es auch mehr als nur 13 Personen. Also Martha, vorbildliche Gastfreundschaft, nimmt sie alle auf in ihrem Haus, bewirtet sie. Und das war gut. Und ich will jetzt gar nicht den kritischen Blick auf die Martha werfen, sondern einfach festhalten, der Herr Jesus ist da gerne eingekehrt mit seinen Jüngern. Er wurde gerne aufgenommen, er wurde bewirtet. Aber Gastfreundschaft bedeutet eben im geistlichen Sinn nicht nur kochen, essen, es sich leiblich gut gehen lassen, sondern die Gemeinschaft, die wir als Gläubige pflegen wollen und die wir natürlich ganz besonders am Tisch des Herrn pflegen, hat auch immer eine geistliche Komponente. Nämlich, dass der Herr mit uns Gemeinschaft haben will, indem er auch uns bedient. Wir nehmen ihn auf, aber letzten Endes ist doch er der, der uns beschenkt. Und das erlebt ihr sicher auch im Kontrast in Kreisen, wo man mit Ungläubigen zusammen ist, da redet man über allerlei. Das Wetter, die Wirtschaft, die Politik, Essen und Trinken. Es gibt so viele Themen, über die man reden kann. Sport, Olympische Spiele, Neuigkeiten aus aller Welt. Aber die Gemeinschaft unter Gläubigen hat immer auch ein anderes Thema, das mitschwingt. Und ganz besonders, wenn der Herr uns einlädt an seinen Tisch, dann ist natürlich nicht in erster Linie das leibliche Wohl, sondern das geistliche Wohl angesagt. Und in dieser Gemeinschaft, wenn wir zum Herrn zusammenkommen, dann sind wir uns auch dessen bewusst, was dann eben bei dieser anderen Person, die wir auch noch finden in Bethanien, deutlich wird, nämlich bei Simon, dem Aussätzigen, schlagen wir zu Lukas 10 und Johannes 11 auch noch Markus 14 auf. Da wir von dem Haus der Martha sprachen, heißt es dann in Markus 14 von diesem Simon, dass in seinem Haus ein Mahl stattfand. Markus 14, Vers 3. Und als er in Bethanien war, hier sind wir also wieder diese Tage vor dem Passa, die letzten Tage des Herrn hier auf der Erde. Als er in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, sehr kostbarer Narde hatte. Schauen wir nur auf diesen einen Punkt. Im Haus Simons des Aussätzigen. Also noch einmal, Lazarus, der Gestorbene, und Simon, der Aussätzige. Lazarus, der Gestorbene, das ist dann die Parallelstelle zu Markus 14 in Johannes 12, wo diese Salbung ja auch beschrieben wird. Da steht, Johannes 12, Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus, der Gestorbene, war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Und wenn Lazarus, der Gestorbene, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte, eben natürlich nicht mehr tot war, sonst hätte er da nicht sitzen können, sagen wir bei Simon natürlich auch, wenn es von ihm heißt in Markus 14, als in Bethanien waren im Haus Simons des Aussätzigen, dass Simon wahrscheinlich nicht mehr aussätzig war, sondern dass er auch einer von denen war, die geheilt worden war durch den Herrn Jesus. Aber war bekannt, dass Simon der Aussätzige, so wie Lazarus bekannt war, als Lazarus der Gestorbene, aber der nicht mehr tot ist und der nicht mehr aussätzig ist, sondern der zu neuem Erleben erweckt worden war und der gereinigt worden war. Und so ist doch der Tod und die Sünde das, was uns von Gott trennt. Und dass der Tod und die Sünde das ist, was der Jesus zunichte gemacht hat. Er hat uns ewiges Leben gegeben durch die Wiedergeburt und er hat uns gereinigt von unserem Aussatz, von aller Sünde. Und jetzt ist Bethanien nicht mehr der Ort, wo jeder einen weiten Bogen drumherum macht und wo keiner hin will, sondern Bethanien wird der Ort, wo wir hin wollen. Wir wollen da sein, wo der Herr Jesus ist. Und der Herr Jesus ist bei denen, die er aus den Toten erweckt hat und die er gereinigt hat. Und das ist die Gemeinschaft, die der Herr Jesus sucht. Er sucht nicht die Gemeinschaft mit der Welt, sondern er sucht die Gemeinschaft mit denen, die seine Gnade erlebt haben. Und was ich auch noch wirklich zu Herzen gehend finde, Markus 14 betont nicht so sehr die Chronologie, das macht Johannes, glaube ich, wenn er sagt, 6 Tage vor dem Passa, haben wir gelesen in Johannes 12, nicht wahr? Markus sagt in Vers 14, Kapitel 14, Vers 1, es war aber nach 2 Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote und die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Denn sie sagten nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. Also 2 Tage vor dem Passa wurde dieser Komplott gegen den Herrn Jesus immer größer. Die Schriftgelehrten und die hohen Priester beginnen sich zu beraten, wie können wir ihn greifen? Er hat den Tempel gereinigt. In Matthäus wird auch noch einmal betont, dass er noch mal alle geheilt hatte, die zu ihm kamen. Er hatte diese Auseinandersetzungen mit den Herodianern, mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Es war eine geladene Stimmung. Und jetzt sagt Markus, 2 Tage vor dem Passa wird diese Beratung, wie sie ihn umbringen können, immer intensiver. Und dann sagt er in Vers 3, und als Jesus in Bethanien war, er sagt nicht, dass das 2 Tage vor dem Passa war, sondern Johannes macht deutlich, das war, bevor er den triumphalen Einzug in Jerusalem hatte. Aber Markus baut diesen Kontrast auf. Er sagt, in der Welt und besonders in der religiösen Welt, da wird gegen Jesus beraten. Da wird überlegt, wie können wir ihn umbringen? Pure Feindschaft, tiefer Hass. Aber im Kontrast dazu, in Bethanien, da war genau das Gegenteil. Da war diese Gemeinschaft, die der Herr Jesus mit Simon dem Aussätzigen und Lazarus dem Gestorbenen finden konnte. Und wie ich am Anfang schon sagte, er pendelte hin und her. Er stellte sich der Welt, aber nachdem sie ihm einmal mehr ihre Feindschaft gezeigt hat, ihren Widerstand gegen ihn, zieht er sich zurück nach Bethanien und genießt, ich hoffe, ich darf das so sagen, die letzten Tage vor seiner Kreuzigung in der Gemeinschaft mit den Seinen in diesem Dorf. Ein Ort der Gastfreundschaft und der Gemeinschaft,
ein Ort auch der Absonderung von der Welt, die voller Feindseligkeit gegen den Herrn Jesus ist. Und das müssen wir uns bewusst sein. Wenn wir zusammenkommen zum Namen des Herrn Jesus, dann tun wir das nicht in erster Linie, um die Welt einzuladen. Viele Gemeinden überlegen immer, wie können wir unsere Gottesdienste so gestalten, dass wir auch Ungläubige einladen können. Ich glaube, dass wir sehr wohl evangelisieren sollen, dass wir Kontakte zu Ungläubigen suchen sollen und dass wir uns viel einfallen lassen sollen, wie wir das erreichen können. Aber das Zusammenkommen zum Herrn Jesus in der Gemeinschaft mit den Seinen ist nicht der Ort, wo evangelisiert wird, sondern es ist in erster Linie der Ort, wo wir die Gegenwart des Herrn Jesus genießen sollen, wo er ganz alleine sein möchte mit uns und wo wir auch diese Feindschaft der Welt einfach mal außen vor lassen können und uns auch freuen können, jetzt einfach mit dem Herrn allein zu sein. Ich sage damit nicht, dass man nicht einen Ungläubigen einladen darf. Ich glaube, 1. Korinther 14 beinhaltet das durchaus als Möglichkeit, dass einer hereinkommt. Es darf durchaus eine öffentliche Versammlung sein. Solange wir nicht verfolgt werden, haben wir ja nichts zu verbergen. Und es kann jeder reinkommen. Und man kann auch mal überlegen, ob wir mal einen evangelistischen Abend machen mit einem besonderen Thema und dann versuchen, Ungläubige einzuladen. Also das hat jetzt nichts mit dem Raum zu tun, dass da kein Ungläubiger reinkommen dürfte. Nein, ganz und gar nicht. Aber zusammenkommen zum Namen des Herrn Jesus hat in erster Linie etwas für Gläubige zu bedeuten. Und der Herr möchte während der Zeit der Fremdlingschaft der Gemeinde, während der Zeit, in der die Gemeinde unterwegs ist in dieser Welt, als Fremdling, als Fremdkörper, möchte er solche Momente, wo wir zu ihm zusammenkommen und mit ihm in besonderer Weise diese Gemeinschaft genießen, wo die einst Toten und einst Aussätzigen jetzt mit ihrem Erlöser und ihrem Herrn an einem Tisch sitzen. Also erstens ein Ort, wo Geschwister leben, in einer Beziehung, die noch mehr ist als die biologische Gemeinschaft. Und zweitens ein Ort der Gastfreundschaft und der Gemeinschaft der Gläubigen im Angesicht einer feindseligen Welt, die den Herrn und die Seinen hasst. Und dass die Welt auch die Seinen hasst, wird auch in Verbindung mit Lazarus und Bethanien besonders deutlich, denn es heißt in Johannes 11, Johannes 12, dass sie auch den Lazarus töten wollten. Johannes 12, Vers 9. Eine große Volksmenge von den Juden erfuhr nun, dass Jesus dort war, also in Bethanien. Und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beratschlagten, auch Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Also die Feindschaft, die die Welt gegen den Herrn Jesus hat, hat sie letzten Endes auch gegen die Seinen. Was hatte Lazarus getan? Er war nur aus den Toten auferweckt worden. Und deshalb wollten sie ihn umbringen, weil die Leute jetzt aufgrund dieses Wunders auch an den Herrn glaubten. Drittens ist dieses Haus, das ist eigentlich schon in Worten enthalten, die ich schon eben gesagt habe, ein Haus der Belehrung und des Gebets, sowohl Bitten als auch Anbetung. Wir haben das gesehen, nochmal zurück in Gedanken, Lukas 10, am Ende des Kapitels, Maria setzt sich zu den Füßen Jesu, eine Szene, die wir alle gut kennen. Sie nutzt diese Gelegenheit. Bestimmt hat sie auch geholfen, das Haus vorzubereiten. Aber dann kam dieser Moment, wo sie sich gesagt hat, jetzt fängt der Herr Jesus an zu reden. Und dann vergisst sie alles andere, dann lässt sie alles liegen und stehen. Und das Wort aus dem Mund des Herrn ist ihr wichtiger als alles. Sie will kein Wort verpassen. Sie setzt sich zu seinen Füßen und hört zu. Ja, und ich glaube, Werner, du hast das heute Morgen vor der ersten Stunde gesagt, du hast gesagt, Eigentlich ist der Herr der, der uns einlädt. Natürlich, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht Dienste, die für die Gemeinde getan werden, im Sinne von ganz irdischen Diensten, Staubsaugen, Saubermachen, den Saal heizen, was immer es benötigt, um einen Ort des Zusammenkommens herzurichten. Das ist übrigens, wenn man in Häusern zusammenkommt, ja noch viel aufwendiger. Da muss man sein gewohntes privates Umfeld zumindest so einrichten, dass jetzt die Geschwister kommen können und sich in einem Wohnzimmer versammeln können. Also das ist immer mit Arbeit verbunden. Wir haben das bei uns in Morsbach 4 Jahre gemacht, bevor wir dann öffentliche Gebäude gemietet haben. Und Veronik hat mir immer gesagt, also das ist alles in allem so etwa 4 Stunden Arbeit. Und haben das immer gerne getan. Alles ein bisschen aufräumen, sauber machen, Stühle aus der Garage reintragen und dann sind wir ja auch noch zusammengeblieben, oft haben noch gegessen. Und bis dann alles wieder so war wie vorher, 4 Stunden Arbeit. Für eine Person, zu zweit 2 Stunden, zu viert 1 Stunde, 3 Satz, ganz einfach, aber es ist Arbeit. Und das ist natürlich ein Riesenvorrecht, wenn man sich überlegt, man hat ein Haus, man hat ein Wohnzimmer, wo man Gläubige einladen kann, um dann um den Herrn herum sich zu versammeln. Und natürlich sind wir uns bewusst, dass er dann der Gastgeber ist letzten Endes. Denn wir alle, wir genießen leibliches Wohl, aber wir wollen natürlich Gottes Wort hören. Und dass der Herr Jesus dann uns durch seinen Geist und sein Wort belehrt, das ist doch die eigentliche Speise, die wir suchen. Und das letztendliche Vorrecht der Gastfreundschaft, die er uns anbietet. Bethanien ist also so ein Ort, wo das deutlich wird. Der Herr Jesus kehrt ein, aber letzten Endes wird er der Gastgeber, der austeilt und der Nahrung gibt. In Bethanien sehen wir auch diese 3 Aspekte, dass der Herr lehrt, das ist der erste Aspekt, Lukas 10, dass aber auch gebetet wird, und zwar nicht nur im Sinne von Bitten und Flehen, sondern auch die Anbetung. Und das sind auch Charakterzüge des Gebets, wenn wir zusammenkommen, nicht wahr? Wir kommen einerseits, also in der Tradition der Brüdergemeinden ist das ja sehr deutlich getrennt worden, Gebetsstunde und Anbetungsstunde. Und ich finde das sehr wertvoll, dass man das sich bewusst macht, dass das 2 unterschiedliche Arten des Gebets sind. Man muss das nicht auf Mittwoch und Sonntag legen, aber es ist praktisch, es ist eine gute Gewohnheit, dass man das auch zeitlich etwas auseinanderhält, denn das sind wirklich 2 unterschiedliche Arten, wie wir mit dem Herrn reden. Die eine Art ist die, wie sie in Johannes 11 eben zum Ausdruck gebracht wird, als Lazarus stirbt, da sind die beiden Schwestern total verzweifelt. Und ich weiß bis heute nicht so genau, wie man das interpretieren muss, was sie zum Herrn sagen. Sie hören, er kommt ihnen entgegen, Johannes 11, der Lazarus ist gestorben. Und dann heißt es in Vers 21, Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Johannes 11, dann Vers 21, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Was ist das für eine Art des Gebets? Macht sie ihm einen Vorwurf, dass er nicht früher gekommen ist? Oder erwartet sie trotzdem noch irgendetwas von ihm? Ich kann mir das nicht so richtig erklären. Also falls es dazu kommt, dass wir mit den Gläubigen, die uns vorausgeeilt sind in den Himmel, einmal reden können über das, was sie auf der Erde erlebt haben, da würde ich die Martha und auch die Maria gerne fragen, was sie damit sagen wollten, weil die Maria sagt genau das Gleiche. Dann ein paar Verse später, in Vers 32, da geht dann auch die Maria zum Herrn. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Genau das Gleiche, was Martha gesagt hat. Aber sie macht dann einen Punkt und sagt nicht noch das, was Martha dazu noch gesagt hat. Auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Das sagt Martha noch dazu. Aber nimm mir diesen ersten Satz, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Einerseits bekennen sie, ja Herr, du hättest ihn heilen können, das wissen wir. aber jetzt bist du zu spät gekommen. Also ich kann mir dann nicht so richtig erklären, was sie damit sagen wollen, aber auf jeden Fall schütten sie ihr Herz aus. Oder sie sagen, gehen zum Herrn Jesus und schütten ihr Herz aus und breiten ihre Verzweiflung vor ihm aus. Also wenn das jemand anders auslegen kann und mir erklären kann, was sie damit meinten, dann wäre ich sehr gespannt, wenn das ein Bruder nachher noch anfügen könnte. Aber was ich das Schöne daran finde, ist, dass wir, wenn wir beten, wir auch einfach dem Herrn sagen können, was wir auf dem Herzen haben. Und manchmal auch gar nicht mehr wissen, was sollen wir jetzt noch bitten, weil wir denken, es ist alle Hoffnung verloren, aber dann dürfen wir es ihm trotzdem sagen. Am 21. Januar, jetzt vor 4 Wochen, ja, vor 3 Wochen, wie viel haben wir denn heute, den 20. Ja, vor 4 Wochen, ja, gut 4 Wochen. Wir kamen am Freitagabend nach Hause, wir waren bei Geschwistern zu Besuch, kommen um 11 Uhr abends nach Hause, ich schaue auf mein Handy, 9 Nachrichten aus Haiti von verschiedenen Personen. Ich dachte, da stimmt etwas nicht. Dann fange ich an zu lesen und ich konnte nicht mehr sprechen. Ich gucke meine Frau an und sie sagt, was ist los? Und ich konnte einfach nicht mehr reden. Ich stand unter Schock. Ich habe es ja wahrscheinlich mitgekriegt in der Zwischenzeit. Mein lieber Freund und Bruder Jean-Mathieu Chérinet, mit dem wir 25 Jahre lang in Haiti zusammengearbeitet haben, der ein wunderbarer Bruder war, er ist erschossen worden von Banditen, die ihn entweder ausrauben oder kidnappen wollten. Das konnte nicht so genau ermittelt werden. In den Zeitungen stand dann, er hätte gekidnappt werden sollen. Andere dachten, hätten ihn nur ausrauben wollen. Fakt ist, er hat sich gewehrt, was er mir immer gesagt hat. Wenn ich gekidnappt werde, dann werde ich mich wehren, weil ich will nicht, dass Banditen Geld bekommen, dass ich losgekauft werde aus ihrer Hand, damit sie mit diesem Geld dann weitermachen können, sich weiter Waffen kaufen können und noch mehr Menschen kidnappen können. Und außerdem wollte er auch nicht, dass, wenn Geld bezahlt wird, seine ganze Verwandtschaft sich in Unkosten stürzt, dass sie am Schluss in der Straße enden, weil diese Forderungen nach dem Lösegeld, die waren manchmal $500.000 oder $1 Million, was kein Mensch bezahlen kann. Und da hat er immer gesagt, wenn ich gekidnappt werde, dann werde ich mich wehren. Und falls ihr die Zusammengebetsnachrichten lest, ich habe in den letzten Jahren ja immer und immer wieder darauf hingewiesen, dass das wirklich eine ganz akute und große Gefahr war. Und dann war es passiert. Jean-Mathieu sollte gekidnappt werden und sie haben ihn erschossen. Und er ist etwa 1,5 Stunden später dann verblutet an seinen Wunden. Die Kugel hat ihn durch die Schulter und durch den Hals getroffen. Ja, was betet man, wenn man so eine Nachricht kriegt? Was sagt man dann noch? Ich wusste einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Aber ich wusste gleichzeitig, ich kann jetzt nirgendwo hingehen mit dieser Not, als nur zum Herrn. Ich habe dann so die Gewohnheit, dass ich am liebsten rausgehe in den Wald und einfach spazieren gehe. Und dann kann ich am besten einfach mein Herz ausschütten. Das habe ich dann auch getan. Und dann kamen mir die Worte langsam wieder. Aber es gibt manchmal so Situationen, da wissen wir einfach nicht mehr, was wir noch sagen sollen. Und dann dürfen wir auch das sagen, was einfach in unserem Herzen hochkommt, auch wenn es kein gut formuliertes Gebet ist, wenn es vielleicht noch nicht mal dem Anstand und der Höflichkeit entspricht, die dem Herrn gebührt. Wenn das ein leiser Vorwurf war, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Dann hat der Herr auch das akzeptiert, dass die Schwestern in dieser Not jetzt das sagen durften. Und ist das nicht wunderbar, dass das auch in Betanien geschieht, in diesem Haus des Elends, wo Menschen sich bewusst sind, ohne den Herrn Jesus sind wir nichts. Sind wir Gestorbene, sind wir Tote, sind wir Unreine, sind wir auch hoffnungslos Verlorene, wenn wir mit der Not dieser Welt konfrontiert sind. Das ist Betanien, aber es ist eben auch der Ort, wo der Herr hinkommt und unsere Gebete hört. Unser Herz ausschütten. Einfach dem Herrn sagen, was uns Not macht. Und was mich dann sehr gestärkt hat, war, dass einer der 3 Koordinatoren, die jetzt auch schon alt geworden sind, Jean-Mathieu war der jüngste von den 4, die die Koordination bildeten, einer von ihnen, der jetzt auch schon 64 Jahre alt ist, der Gilles Louis Maurice, hat sofort geschrieben, es ist nicht die Zeit oder nicht angebracht zu fragen, Herr, warum musste Jean Mathieu jetzt sterben? Warum hast du das zugelassen? Und er hat aus dem Klagelieder 3 folgenden Vers zitiert, Klagelieder 3, Vers 36 und 37. Sollte ich ja nicht darauf achten. Vers 37. Wer ist es, also Klagelieder 3, Vers 37, wer ist es, der sprach und es geschah, ohne dass der Herr es geboten hat? Also frei übersetzt, wer ist es, der etwas ausspricht, einen Befehl gibt oder sich etwas vorsetzt, irgendeinen Vorsatz ausspricht und es dann auch tut, ohne dass der Herr es geboten hat? Also das kann ein guter oder ein böser Mensch sein, aber es ist immer der Herr, der über allem steht. Vers 38, das Böse und das Gute geht es nicht aus dem Mund des Höchsten hervor. Und das hat Maurice zitiert, nachdem Jean Mathieu gestorben war, einige Stunden später. Er hat gesagt, letzten Endes waren es nicht die Banditen, die sich vorgenommen haben, den rauben wir jetzt aus oder den kidnappen wir, sondern es war Gott, der darüber gewacht hat. Und wir fragen uns oft, müssen wir jetzt unterscheiden, dass Gott etwas zulässt oder dass er etwas wirkt? Ich glaube, wir können das gar nicht unterscheiden. Denn Gott ist allmächtig. Und wir können uns nicht vorstellen, was Allmacht bedeutet. Eins ist ganz klar, Gott hat diesen Banditen auch die Kraft gegeben, am Morgen aufzustehen. Er hat ihnen die Intelligenz gegeben, ihre kriminelle Tat zu planen. Er hat ihnen das Geld gegeben, um diese Waffen zu kaufen, mit denen sie getötet haben. Alles hat Gott ihnen gegeben. Natürlich sind sie verantwortlich für das, was sie getan haben. Und es ist furchtbar. Und was uns besonders bewegt hat, das sage ich jetzt nur in Klammern, bei der Beerdigung, die dann 10 Tage später stattgefunden hat, die hat fast 2 Stunden gedauert, wir konnten sie über Livestream verfolgen, ist nicht ein Wort der Vergeltung oder der Rache oder überhaupt der Lästerung gegen diese Banditen ausgesprochen worden. Natürlich beten wir für ihre Vergebung. Natürlich beten wir für ihre Bekehrung. Aber sie sind verantwortlich für das, was sie getan haben. Und der Herr steht darüber. Und er wirkt alles so, dass es letzten Endes zu dem großen Ziel führt, nach Epheser 1, Vers 10, dass alles unter ein Haupt, das Haupt des Christus, zusammengeführt wird in seinen ewigen Ratschlüssen. Das übersteigt unser Vorstellungsvermögen total. Aber wir wissen, dass Gott über allem steht und dass der Mensch dennoch verantwortlich ist. Also, wir kommen zurück nach Bethanien. Es ist der Ort, wo wir auch beten, wo wir unser Herz ausschütten, wo wir bitten, wo wir manchmal nicht wissen, was wir sagen sollen. Aber wir gehen eben trotzdem zum Herrn, auch wenn wir erschüttert sind. Und dafür bin ich so dankbar, dass das auch meine Reaktion sein konnte. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Ich war erschüttert, aber ich wusste, jetzt nicht von Gott wegfliehen und hadern und sagen, warum hast du das getan, sondern zu ihm hinfliehen. Nicht wahr? Also wenn dich irgendein Unglück trifft, dann flieh immer in seine Arme und lauf nie weg, wie ein Kain oder wie ein Jonas, weil er nicht wollte, dass Gott weiter in sein Leben hineinredet. Nein, dann sollen wir erst recht in Gottes Arme fliehen, auch wenn wir im Moment nicht wirklich wissen, was wir sagen sollen. Aber Bethanien ist dann auch noch der Ort der Anbetung, natürlich. Johannes 12 haben wir schon aufgeschlagen. Wir kennen dann diese Szene, wo Maria eben offensichtlich im Haus Simon des Aussätzigen waren sie dann. Auch dort diente Martha. Sie diente also nicht nur in ihrem eigenen Haus, sondern wahrscheinlich dann auch eben im Haus Simons des Aussätzigen. Oder nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher. Johannes 12, Vers 2. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl voll echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Und bei Matthäus 26 und Markus 14 wird gesagt, dass sie auch noch das Haupt des Herrn gesalbt hat. Das ist Anbetung. Der Herr Jesus sagt dann den Jüngern, die sich beklagen und die Maria kritisieren, sagt er zu ihnen, erlaubt ihr, Vers 7, Johannes 12, Vers 7, erlaubt ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben. Da weiß ich auch nicht genau, was wusste Maria jetzt wirklich im Hinblick auf den Herrn Jesus? Hatte sie schon verstanden, dass er das Lamm Gottes war, das für die Sünden der Welt sterben musste? War sie eine von den vielleicht ganz, ganz wenigen Israeliten, die das schon verstanden, wie ein Johannes der Täufer, der gesagt hatte, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt? Und wollte sie jetzt einfach im Hinblick auf sein Begräbnis ihm diese Ehrerbietung, diese Anbetung zukommen lassen? Der Herr Jesus auf jeden Fall sagt, was sie getan hat, das hat sie im Hinblick auf meinen Tod getan, im Hinblick auf mein Sterben. Und er macht deutlich, dieser Wohlgeruch der Ehrerbietung, der Anbetung, der Liebe für den Herrn, der erfüllt das ganze Haus. Und so soll es auch sein, wenn wir ihn anbeten. Wir durften das heute Morgen tun. Wir haben an seinen Tod gedacht, an sein Begräbnis. Natürlich blicken wir zurück auch auf seine Auferstehung und seine Verherrlichung. Aber das ist auch etwas, was zu dem gehört, wenn wir zum Namen des Herrn zusammenkommen. Diese Anbetung, die das ganze Haus, in dem wir uns befinden, erfüllen soll. Erster Punkt, eine Gemeinschaft von Geschwistern. Zweiter Punkt, ein Ort der Gastfreundschaft und der Gemeinschaft im Angesicht der Feindschaft der Welt. Dritter Punkt, ein Haus der Belehrung und des Gebets, sowohl der Bitten als auch der Anbetung. Und vierter Punkt zum Abschluss, nur der Hinweis auf die Verabschiedung in Lukas 24. Auch das geschieht in Bethanien. Bethanien ist der letzte Ort, wo der Herr von seinen Jüngern Abschied nimmt, ein Ort der Sendung, der Himmelfahrt und der Erwartung auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Lukas 24, Vers 44. Ja, wenn man euch fragen würde, wo hat der Herr Jesus von den Jüngern Abschied genommen, dann denken wir vielleicht Matthäus 28, da bestellt er sie nach Galiläa und da gibt er ihnen den Missionsbefehl. Aber es heißt dort noch nicht, dass er in den Himmel aufgefahren ist. Vor ihren Augen. Oder? Jesus trat dazu, redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und lehrt sie und so weiter. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Aber Matthäus 28 redet nicht von der Himmelfahrt. Aber er war da in Galiläa, als er ihnen den Befehl gegeben hat. Ja, er ist ja 40 Tage erschienen und hat zu ihnen geredet von den Dingen, die das Reich Gottes betreffen. Wo war es denn, dass er wirklich von ihnen Abschied genommen hat? In Bethanien. Lukas 24, Vers 44. Da sprach er aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollten, allen Nationen, angefangen von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien, nachdem er ihnen also diesen Missionsauftrag noch einmal gegeben hat und ihnen die Verheißung des Heiligen Geistes gegeben hat, heißt es in Vers 50, er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen schied und hinaufgetragen wurde in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Sie waren alle Zeit im Tempel und lobten und priesen Gott. Also in diesem Dorf, in dem Dorf des Jammers, dem Dorf des Elends, dem Dorf der Aussätzigen, da verabschiedet sich der Herr von den Seinen, segnet sie und entschwindet vor ihren Augen. Und Apostelgeschichte 1 bestätigt das. Lukas fährt ja dann mit seiner Erzählung fort, mit der Apostelgeschichte. Und dort heißt es in Kapitel 1, Vers 6, sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Das war in Bethanien, haben wir gelesen in Lukas 24. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, vom Berg, der Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Ölberg, wir hatten es am Anfang gehört, Jerusalem, Richtung Osten geht der Ölberg und auf der anderen Seite liegt Bethanien. 3 Kilometer liegen dazwischen und wir haben das in Lukas gelesen, in Bethanien nimmt er Abschied von ihnen und sie stehen wahrscheinlich irgendwo über Bethanien am Abhang zum Ölberg hin und Apostelgeschichte 1 sagt, sie kehrten nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt. Also sie sind dann über den Ölberg wieder nach Jerusalem gegangen. Aber in Bethanien hat er Abschied genommen von ihnen. Bethanien ist also viertens auch ein Ort der Sendung, der Himmelfahrt und der Erwartung auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Und auch das soll unsere Zusammenkünfte charakterisieren. Solange wir noch hier in der Welt unterwegs sind, wollen wir uns immer wieder auf unsere Sendung berufen lassen, einladen lassen dazu. Aber wir tun es mit dem Blick auf den erhöhten Herrn, der vom Himmel her mit uns geht und uns beisteht und uns auch bald von dort holen wird. Das soll uns auch in unseren Zusammenkünften immer wieder bewegen. Den Blick in die Welt mit dem Anliegen des Evangeliums, aber wir tun es im Aufblick zu ihm und in der wunderbaren Hoffnung, dass er bald kommt. Auch das soll uns bewegen, wenn wir zusammenkommen. Das charakterisiert das Zusammenkommen der Gemeinde. Und auch wenn sie als kleiner Überrest, als elendes und verlassenes kleines Volk zurückbleibt, diese Vorrechte, was wir jetzt gehört haben, wird der Gemeinde nie genommen werden. Das können wir immer und alle Zeit genießen, wenn wir zu seinem Namen zusammenkommen. Ganz egal, wie groß, wie klein wir sind, ganz egal, wie unbeschwert wir angesichts der Öffentlichkeit zusammenkommen können, ob wir schöne Gemeindehäuser haben oder ob wir uns in Wohnzimmer zurückziehen müssen. Das, was wir in Bethanien vorgeschattet sehen, ist uns gegeben für die ganze Zeit, ist uns garantiert als ein Vorrecht für die ganze Zeit, die die Gemeinde in ihrer Fremdlingschaft durch diese Erde und Welt geht.